Kompetenz, Exzellenz, durch Führung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will. Dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann, wie hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt. Sie alle kennen die ISO 9001 als die Standardnorm für Qualitätsmanagementsysteme. Die EN 9100 haben wir in der Luftfahrt, die TS 22163 in der Bahnindustrie, die IATF 16949 ist den Automobilern bekannt und vieles mehr. Viele kennen vielleicht die ISO 14001 für Umweltmanagement. Aber es gibt so viel mehr Normen für Energiemanagement, Arbeitsschutz, Risikomanagement, IT-Sicherheit, Compliance, Innovation, gesellschaftliche Verantwortung. Und dann kommt da noch das Lieferantensorgfaltspflichtengesetz obendrauf. Und da stellt sich schon die Frage, warum braucht es denn jetzt auch noch ein Managementmodell der EFQM, der European Foundation for Quality Management? Genau darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Ralf Neuhaus. Ich freue mich sehr, Herr Neuhaus, dass ich heute im ersten Podcast 2023 mit Ihnen machen kann. Sie haben ja die Kombination zwischen Wissenschaft und echter Praxis als Dekan der Business School der Hochschule Fresenius in Düsseldorf, beschäftigen Sie sich um Lehre und Forschung, aber Sie haben auch ein Beratungsunternehmen, wo Sie in die Unternehmen reingehen. Habe ich Sie so gut vorgestellt oder wie würden Sie das denn noch gerne ergänzen?
Ja, erstmal hallo Herr Kugelmann und vielen Dank dafür, dass ich hier dabei sein darf. Nee, das war schon eine wunderbare Einleitung und Vorstellung. Vielleicht noch der Hinweis, dass ich nach dem Maschinenbaustudium auch rund, ich muss kurz mal rechnen, 17 Jahre auch in der Praxis gearbeitet habe, also nicht von der Hochschule direkt in die Hochschule. Und dass mein, ich sag mal, so persönliches Steckenpferd schon immer das war, Dinge umzusetzen, die dann hoffentlich auch in der Praxis funktionieren. Und die gerade erwähnten Forschungsprojekte hatten zum Glück auch immer den Ansatz, praktikable Lösungen in Unternehmen und mit Unternehmen zu entwickeln. Also sehr angewandte Forschung.
Ja, wir wollen heute über das EFQM-Modell sprechen. Und meine Frage ist, warum brauchen wir denn ein weites Managementmodell zu der Vielzahl an Normen und Gesetzen, die mich als Unternehmen ja schon leiten und für mich verpflichtend sind?
Das ist natürlich jetzt so die Frage, ich nehme mal so fast aller Fragen im Management und Managementsystem, brauchen wir noch mehr? Die meisten werden natürlich sofort sagen, nee, bitte nicht noch mehr, wir haben doch schon genug. Jetzt kommt aber die Frage eben meinerseits mit Blick auf die Praxis, haben wir denn bei den Managementsystemen, die wir schon haben, Sie haben sie am Anfang ja erwähnt, Qualitätsmanagement haben nahezu alle Organisationen in Deutschland mittlerweile, dazu eben auch noch vielleicht Umweltschutzmanagement, aber haben wir denn da beispielsweise auch Synergieeffekte erzielt? In all diesen Normen und Managementsystemen kommt immer wieder der Begriff kontinuierliche Verbesserung zum Beispiel vor oder KVP abgekürzt. Da kommt immer eigentlich dieser Begriff Prozessmanagement, prozessorientierte Denke vor. Es kommt immer die Rolle der Führung vor. Es kommt immer eine entsprechende strategische Ausrichtung der Umweltschutz- oder der Qualitätsaktivitäten vor. Da gibt es also eine ganze Menge an Überschneidungen, wo ich eben Synergieeffekte erzielen sollte. Und ich kann eben leider aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich habe früher auch in einem börsennotierten Unternehmen gearbeitet, wo es eben eine Vielzahl an Managementsystemen gab, die alle als Insellösung nebeneinander standen und ich sag mal so die innerbetrieblichen Anwender eher verzweifelt waren, weil sie eben den Eindruck hatten, hier kommen aus unterschiedlichen Fachrichtungen unterschiedliche Personen, die mir aber die gleichen Fragen stellen in einer gewissen Art und Weise. Und man sollte sich als Unternehmen halt überlegen, wollen wir nicht Synergieeffekte nutzen, wollen wir nicht aus diesen einzelnen Puzzleteilen, die wir vielleicht da haben, ein Gesamtbild fertigen, wo im einen Rädchen oder ein Puzzleteil ins andere greift. Und da kann das EFQM-Modell, ich sag mal so, eine wunderbare Hilfe sein, auf jeden Fall.
Kann das gut nachvollziehen. Auch in meiner beruflichen Praxis erwarten auch unsere Kunden entsprechende Normen. Und seit wir uns nach dem EFQM-Modell ausrichten, sind die Normen eigentlich gar kein so ein großes Problem mehr, weil sie eigentlich, ja, die Norm möchte, dass man was gut und richtig tut. Und das EFQM-Modell hilft einem da, einem Norm, die Dinge gut und richtig zu tun. Und dann ist die Norm zu erfüllen eigentlich nicht mehr die große Herausforderung.
Ja, also aber das sind Sie ja, als will ich hier niemand zu nahe treten, ja schon gedanklich ein Stück weiter als viele andere Unternehmenslenker oder Lenkerinnen. Die sehen ja diese Managementsysteme oder diese entsprechende Norm eher als ein ja notwendiges Übel, um halt ein Zertifikat zu bekommen, was man sich an die Wand hängen kann, weil die Kunden es einfordern. Und es ist ja, und ich habe da immer noch so einen Spruch von einem Geschäftsführer, schon einige Jahre her, im Ohr, der zu mir sagte, Herr Neuhaus, das, was wir mit den ISO-Normen und Managementsystemen machen, hat ja nichts mit der Realität zu tun. Das machen wir ja nur für das Zertifikat. Und wenn man so denkt und dann auch so handelt letztendlich, dann wird es natürlich nichts mit den Synergieeffekten. Ne? Dann ist das eben vielfach nur ein Papiertiger. Bereitet sich dann eben entsprechend auf Audits vor, sei es interne, externe Audits, Kundenaudits. Und wenn das dann vorüber ist, dann arbeitet man wieder so, wie man es tagtäglich ansonsten auch tut. Aber es bringt die Organisation in dem Sinne ja nicht wirklich voran. Und da braucht man sich dann, also wenn man so denkt, dann braucht man sich eigentlich auch nicht groß mit dem EFQM-Modell beispielsweise als Ordnungsrahmen beschäftigen, aus meiner Sicht.
Herr Neuhaus, Sie haben den Begriff Audit jetzt mehrmals erwähnt und ich denke, viele kennen das, die ja zum Beispiel nach der 9001 zertifiziert sind, die typischen Audit dazu. Im EFQM-Modell wird von Assessments gesprochen. Ist das einfach nur ein anderer Name für das Gleiche oder gibt es einen Unterschied zwischen Audit und Assessment?
Also aus meiner Sicht ist da ein recht großer Unterschied. Bei einem Audit überprüfe ich natürlich den als Auditor eben den Ist-Zustand mit dem eigentlich, ich sag mal, angestrebten, vorgegebenen Soll-Zustand, den ich als Unternehmen eben alleine oder mit meinen Kunden, wie auch immer, erarbeitet habe. Beim Assessment, wenn man so will, ist die Flughöhe etwas höher. Ich versuche eben halt ganzheitlich erstmal die Organisation zu betrachten und schaue eben drauf, mit Blick natürlich auf gewisse Themenfelder, welche Ziele werden potenziell hier verfolgt, ist das, was da gemacht wird, sinnvoll, ist das in sich schlüssig, ist es klar begründet. Und es geht jetzt nicht darum, einfach nur, ich sage in Anführungsstrichen, nur zu akzeptieren, wenn ein Unternehmen sagt, das machen wir so und machen wir es dann auch im Tagesgeschäft wirklich so, bitte, hoffentlich kommt jetzt ein Jahr und dann ist das Audit bestanden. So beim Assessment wird eben auch durchaus hinterfragt, ob das, was man da tut, eigentlich auch Sinn macht. Und von daher ist ein Assessment ist auf der einen Seite etwas freier, aber für viele Organisationen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, erschreckender, weil eben Dinge, ich sag mal, umfassender hinterfragt werden. Es geht also nicht darum, dass ich irgendwelche Standards abfrage, sondern ich frage eher und gucke darauf, ist das, was da passiert und was da gemacht wird, sinnvoll? Ist das mit der Strategie im Einklang? Sind entsprechende, ich sag mal, Kennzahlen, Indikatoren auch geeignet, das abzubilden, was ich erreichen möchte? Also wie gesagt, die Flughöhe ist etwas höher und vor allen Dingen auch der Blickwinkel ist ganzheitlicher, eben auf alle Abteilungen eines Unternehmens, prozessübergreifend. Und von daher ist das aus meiner Sicht auf jeden Fall sinnvoll und sicherlich auch etwas, wie soll ich sagen, vielleicht bis am Anfang etwas aufwendiger.
Also wie Sie schon gesagt haben, ein Audit muss man ja bestehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Automobilzulieferer ist und die entsprechenden Audits nicht besteht, dann hat man wirklich im Moment ein großes Problem, weil halt die Kunden darauf bestehen, in der Luftfahrt, ich hatte die 9100 erwähnt, ähnlich. Also ein Audit ist das Ziel zu bestehen. Und das war auch was, wo ich persönlich habe lernen müssen. Im Assessment geht es ja um was ganz anderes. Das Assessment muss man ja nicht bestehen. Können Sie vielleicht nochmal erläutern, was so eine Bewertung, so ein Assessment, was hilft denn das im Unternehmen im Gegensatz zum reinen Audit?
Ja, wie ich gerade schon sagte, also der Vorteil ist sicherlich der, dass eben diese Flughöhe höher ist. Ich schaue mir das Unternehmen ganzheitlich an und ich schaue eben, ob zum Beispiel Dinge, ob jetzt Managementsysteme, diverse Methoden, die ich im Einsatz habe, ob das miteinander verzahnt ist, ob es Synergieeffekte gibt, ob es mit Blick auf Kundenwünsche dann eigentlich Sinn macht, was ich da verfolge. Ich schaue unter Umständen mit Blick auf Markt- und Wettbewerbsanalysen, was lernt man daraus für die Kernschlüssel, Hauptprozesse, also wiederum ganzheitlich. Und dann, wenn ich möchte, kann ich dann nicht nur ein Stärken- und ich sag mal Verbesserungsprofil erarbeiten. Ich kann auch, vielleicht kommen wir da noch dazu, wieder jetzt nicht zu weit greifen, aber auch mit einem Punktesystem arbeiten, wenn man sich später mal um Auszeichnung bewerben möchte. Aber der eigentliche Einstieg ist in der, ich bekomme eine Übersicht über die entsprechenden 7 Kriterien des EFQM-Modells mit meinen Stärken, die ich habe, mit den Verbesserungspotenzialen, die es gibt. Und ich kann mir dann eben als Organisation selbst überlegen, an welchen Dingen will ich arbeiten. Und wie gesagt, das ist für viele Organisationen oder Geschäftsführung oftmals ein bisschen irritierend, nenne ich das mal so, weil eben einfach Dinge hinterfragt werden, wo man eben fragt, also ihr macht da was, aber der Sinn ist nicht klar, warum ihr das eigentlich macht. Das heißt, es ist nicht, dass das falsch ist, aber es ist vielleicht nicht verknüpft. Warum macht ihr das so und nicht anders? Es geht nicht darum, jetzt dann bei einem Assessment Lösungen vorzuschlagen, wie es besser geht, sondern es wird einfach nur hinterfragt. Und das hat für mich einen sehr, sehr großen Charme, weil man eben einen Spiegel vorbehalten bekommt und man kann selber eben überlegen, welche Potenziale wollen wir wie heben. Und es ist eben nicht so ein Beratungsansatz, wo mir jetzt jemand versucht, etwas zu verkaufen. Vielleicht gerade irgendeine, ich sag mal so in Anführungsstrichen, neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, durchs Managementdorf, sondern ich kann selber überlegen, wo wollen wir dran arbeiten, stärken und Verbesserungspotenziale heben.
Ich denke, Sie haben jetzt gerade schon viele Dinge angesprochen, dass man über Stärken spricht, über Verbesserungspotenziale. Im Audit hat man dann ja Abweichungen, an denen man arbeiten muss. Bei so einem Assessment kann man sich das anschauen, kann sich entscheiden, was man denn tun möchte, was man nicht tun möchte. Sie haben auch kurz erwähnt, dass man auch Punkte bekommen kann oder eine Einstufung, also ein Reifegrad, ein Audit, besteht man oder besteht man nicht. In dieser Bewertung kommt man ja dann auch mit diesem Reifegrad eine deutlich bessere Einschätzung, wo steht man eigentlich.
Ja, und ich habe für mich so ein klassisches Beispiel. Ich bin ja jetzt schon als Assessor, auch als lizenzierter Trainer mit dem EFQM-Modell bestimmt schon, ich weiß es gar nicht genau, also mehr als 15 Jahre unterwegs und habe großen Unternehmen, kleinen Unternehmen eben trainiert, ausgebildet, aber auch Assessments durchgeführt. Und einer der sagen wir, Hauptpunkte, der seit vielen Jahren immer wieder vorkommt, vielleicht um das dann für die Zuhörerinnen und Zuhörer greifbar zu machen, ist zum Beispiel so etwas wie so ein Führungsleitbild. Und das EFQM-Modell sagt, oh, ne, ihr habt ein Führungsleitbild, ist ja schön, ne, da stehen bestimmte Dinge drin, ja. Das Modell bewertet jetzt nicht, ob das, was da steht, gut oder schlecht ist, sondern wenn das für euch wichtig ist, ist es ja erstmal soweit so gut. Und jetzt kommt so die Killerfrage, die eigentlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer gut gepasst hat. Woran macht ihr denn fest, ob eure Führungskräfte jetzt so führen, wie das Leitbild das jetzt hier beschreibt? Weil das ist, scheint euch ja wichtig zu sein. Und wie bewertet ihr jetzt, wo die Führungskräfte stehen, wer vielleicht schon gut auf dem Weg ist, welche Führungskraft weniger gut auf dem Weg ist? Und da gibt's dann meistens immer so, ich sag mal so aufgepusterte Wangen, weil man dann eben sagt so, oh, da haben wir nicht viel oder da glauben wir einfach mal, dass die das schon machen. Und wie gesagt, dem Modell ist das da jetzt verhältnismäßig egal. Im Assessmentbericht wird es eben stehen, positiv, es existiert ein Leitbild für Führungskräfte und bei den Potenzialen wird es eben stehen, es ist nicht ersichtlich, wie dieses Leitbild eben überprüft wird, ob es seine Kraft so entfalten kann, wie man sich das eben so vorgestellt hat zum Beispiel. Und was lernt man jetzt daraus? Und da kann jedes Unternehmen sagen, interessiert mich nicht, oder aber, oh, da sollten wir mal drüber nachdenken, wie wir da, ich sag mal so, Fleisch an den Knochen bekommen.
Ja, ich glaube, das hat jetzt sehr gut dargestellt, was der Unterschied zwischen einem Audit und was so eine Bewertung oder so ein Assessment leisten kann. Was schlagen Sie denn jetzt vor, sollte man dieses Assessment selber machen, in eigenen Organisationen mit den eigenen Mitarbeitenden? Oder sagen Sie dann, dass es doch vielleicht extern gemacht werden sollte? Oder EFQM oder auch verschiedene Länder kennen ja auch einen Wettbewerb, also wo man dann Preise gewinnen kann. Was hilft mir denn als Organisation aus Ihrer Sicht am meisten weiter?
Mit der Frage habe ich jetzt irgendwie so gerechnet, beziehungsweise die habe ich befürchtet. Das ist mitunter natürlich, ich sag mal so, vielleicht hier und da schwierig zu beantworten und hängt vom Einzelfall ab. Aber ich sag mal so, ich persönlich bin ein Freund davon, erstmal mit einem Self-Assessment zu starten, also wo man sich den Spiegel selbst vorhält. Jetzt kommt das Aber. Ich brauche dann natürlich ausgebildete Menschen in meiner Organisation, also die das Ganze methodisch dann auch durchführen können. Das ist das eine und das kann man auch, ich sag mal so, erlernen. Dafür gibt es ja eben lizenzierte Trainings als Beispiel. Aber, und das zweite Aber ist eben, haben wir jetzt die Kultur dafür, dass wir unseren internen Leuten, wenn die jetzt zum Beispiel eben insbesondere Verbesserungspotenziale jetzt aufdecken, Ungereimtheiten darstellen, Dinge, wo Rädchen nicht ineinander greifen, also dass wir die danach nicht teeren und federn und sagen, wie können die sich das und das erlauben? Also ich brauche natürlich dann auch eine Kultur, die eben entsprechend zulässt, dass wir uns auf diese Art und Weise den Spiegel vorhalten. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, dann nehmen wir uns doch externe Leute, die bei uns ein Assessment machen. Da sicherlich auch einen, sag mal, grundsätzlichen Ansatz. Ich kriege ein Stärken- und Verbesserungsprofil geliefert. Aber, kommt so, Klammer auf, sollte ich immer sicher gehen, dass ich nach Möglichkeit, ich sag mal so, nicht unbedingt Berater oder Beraterin dafür engagiere, weil natürlich die Gefahr immer groß ist, dass man mir versucht, von hinten durch die Brust etwas zu verkaufen oder dass irgendwo Potenziale aufgedeckt werden oder stark herausgestellt werden, die zufälligerweise das Steckenpferd von irgendwelchen Beratern sind, weil sie sich da besonders gut auskennen. Von daher bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten, aber grundsätzlich macht es Sinn aus meiner Sicht, aus Fremdassessments zu setzen, wenn ich schon einen gewissen Reifegrad habe und dann mit dem Feedback auch, ich sag mal, ganz anders umgehen kann und eventuell auch sogar gewisse Scharlatane, die mir versuchen, was zu verkaufen, dann auch viel einfacher und schneller identifizieren kann, um zu sagen, halt, stopp, so nicht.
Also ich kann das aus der eigenen Erfahrung nur bestätigen, also Mitarbeitende auszubilden als Assessoren und dann im Unternehmen sich selber mit dem Modell zu beschäftigen, stärken, sich bewusst zu werden, Schwächen zu erkennen, kann sehr hilfreich sein. Aber ich glaube auch, die Außenblick durch einen guten Assessor von außen, der seinen Job kann und auch weiß, wie er mit dem Modell umgeht, kann sehr inspirierend sein. Und natürlich hat auch so ein Wettbewerb seinen Charme, auch in der Außenwirksamkeit. Aber ich glaube, man muss da sehr aufpassen, weil man dem FQM-Modell nicht gerecht wird, wenn man das nur als was nutzt, um Preise zu gewinnen. Wenn man einen gewissen Reifegrad hat und dann auch extern dafür belohnt wird, ist das was Schönes. Da kann man auch schön feiern. Aber ich glaube, das Modell lebt von einem anderen Gedanken, nämlich dieser Bewertung, wo man auch wirklich daraus lernt und immer tolle Impulse bekommt, wenn man das in einer guten Weise macht.
Ja, und da möchte ich noch mal kurz andocken. Ich bin ja jetzt schon viele Jahre da draußen in der Praxis da unterwegs oder Jahrzehnte. Und ich kenne leider eben auch Organisationen, was ich Ihnen gerade sagte, haben wir die Kultur. Wenn ich es natürlich als Geschäftsführung oder Vorstand schaffe, eine entsprechende Kultur zu etablieren und dann auch mit dem Modell als Beispiel zu arbeiten, dann übersteht so ein Modell und die Kultur auch ein Vorstands- oder Geschäftsführungswechsel. Und ich habe eben leider auch Unternehmen kennengelernt, da ist dann eine Geschäftsführung und ein Vorstand gegangen, weil freiwillig gegangen, unfreiwillig gegangen oder in Ruhestand. Und danach ist das Ganze zusammengebrochen, die Arbeit mit dem EFQM-Modell, die entsprechenden Self-Assessments und so weiter. Und da hat man eben gemerkt, dass eben diese Top-Führungskräfte es eben nicht geschafft haben, diese Kultur zu stabilisieren, zu etablieren. Und das ist dann natürlich schade, wenn man so Unternehmen erlebt, die mal ein recht hohes Niveau hatten, wo die jahrelang dran gearbeitet haben. Und dann gibt es so einen Geschäftsführungsvorstandswechsel und dann dauert es manchmal nicht länger als ein Jahr, bis all das, was vorher so aufgebaut wurde, wieder in sich zusammenfällt. Und das ist dann natürlich sehr schade.
Ich darf nochmals auf Audits zurück. Kommen. Die eigene Erfahrung ist, ja, oder wenn man in einer Organisation das EFQM-Modell nutzt und auch die Denkweise, dass dann Audits eine andere Qualität bekommen können. Es geht so weit, dass ich auch Auditoren kenne, die in unserer Organisation sogar gar nicht kommen, weil wir auch im Audit anders umgehen, auch das Audit kann dann nicht mehr nur diesen Zweck haben, hier ein Zertifikat zu bekommen. Es kann auch noch in eine andere Richtung gehen. Also Audits können sich auch verändern. Sie haben sich ja auch damit beschäftigt, wie so diese Normenwelt und das EFQM-Modell zusammenwirkt. Ich denke, das wird jetzt in so einem Podcast vielleicht etwas zu viel, das im Detail zu verstehen, aber vielleicht können Sie das so ein bisschen anteasern, dass die Normenwelt und das EFQM-Modell gar nicht im Widerspruch stehen müssen.
Nee, also erstmal A, nicht müssen und ich glaube auch gar nicht können. Also das müsste man schon wirklich konstruieren, diesen Widerspruch. Man müsste auch, glaube ich, viel Energie dort reinstecken, um diesen Widerspruch zu konstruieren. Also ich sag mal so, dass das EFQM-Modell und das, was dahinter steht, ist ja in dem Sinne, also das Wissen dahinter und die Strukturen und diese Vernetzungsgedanke, diese Synergieeffekte, ist ja in dem Sinne, erstmal in Anführungsstrichen, keine Erfindung der EFQM. Das basiert ja auf dem Gedankengut von seiner Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, William Edward Stemming, der so als Vater des Total Quality Managements gilt, der diese ganzheitliche Denke eben, ich sag mal, in seinen Managementregeln festgehalten hat, der insbesondere in Japan stark gewirkt hat, bei Toyota gewirkt und dann hat dieses Gedankengut, sag mal, sich virulent um den Erdball verbreitet. Und es geht eigentlich immer, wenn man so überlegt, um die wesentlichen Dinge, denkt in Prozessen, nicht in Abteilungen. Habt eine entsprechende Strategie, verfolgt die Ziele konsequent, habt eine Vision und Mission, bitte nicht so ein Visions- und Missionshopping, also ständig was Neues, belegt eure Kernschlüssel-Hauptprozesse mit Kennzahlen, damit ihr feststellen könnt, wie gut oder schlecht ihr seid, habt immer die Kunden im Fokus, weil die sind letztendlich die darüber entscheiden, wie erfolgreich wir sind. Und wenn man da mal jetzt in die ISO-Welt reinschaut, da steht ja vom Prinzip genau das Gleiche drin. Klar, da steht dann unter Umständen, habt eine Qualitätsstrategie, die macht aber auch ja nur Sinn, wenn ich eine Unternehmensstrategie habe. Wie betreiben wir Verbesserung? Prozessmanagement steht ganz weit vorne, dass ich mir über entsprechende Qualitätskennzahlen Gedanken mache, eben entsprechend, dass ich die Kunden im Fokus habe, dass ich Standards als, ich sag mal, Good Practice in unserem Unternehmen einfordere und hoffentlich auch lebe, weil ansonsten macht es ja keinen Sinn. Das sind alles Dinge, die finden sich auch im EFQM-Modell wieder. Also ich finde es schon sehr schwer, Widersprüche zu finden. Der einzige Unterschied ist vielleicht bei den Audits und den Assessments, aber ansonsten von der, ich sag's mal, von der Geisteshaltung, die da drin ist, gerade durch die High-Level-Structure in der ISO-Welt, haben sich da beide sehr stark angenähert und ich sag, da passt eigentlich aus meiner Sicht kaum ein Blatt dazwischen. Also das EFQM-Modell kann als Ordnungsrahmen für jedwedes Management-System und jedweden Management-Ansatz gelten.
Also das ist auch meine Erfahrung. Was für mich schon spannend war, seit ich in diese Welt eintauche, dass ich von William Edward Deming erst jetzt gelernt habe. Natürlich kennt jeder irgendwie Toyota, Lean Management, TQM. Aber für mich war es schon spannend, wenn man so Aussagen von Deming hört, der das ja vor vielen, vielen Jahrzehnten alles geschrieben hat. Dann denkt man, das ist ein ganz neues Gedankengut, das ja schon relativ alt ist. Und Deming war ja, soweit ich weiß, ein US-Bürger, der aber seinen Erfolg zunächst mal in Japan gefeiert hat. In den USA hat ihm niemand zugehört.
Ja, genau so war das. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat hier Douglas MacArthur, der Pazifikgeneral, sich dann halt überlegt, was kann man, weil die japanische Industrie da niederlag, was kann man für die Japaner tun? Und kam man halt auf die Idee, wir schicken mal jemanden mit rüber, der eben hilft, die japanische Industrie, die Unternehmen, ich nenne das mal so salopp hier auf Vordermann zu bringen. Und in seinen, sag mal, ersten Schulklassen saßen dann eben Leute wie ein Konosuke Matsushita, der unter anderem Panasonic mitgegründet hat, Leute aus der Toyota-Familie, die eben logischerweise dann die Inhaber von Toyota waren, ein Herr Taichi Ono, der weltberühmte, nennen wir es mal so, Erfinder, Gestalter des Toyota-Management-Systems. Und mit dem Erfolg der japanischen Industrie und nicht nur Automobil, sondern auch Unterhaltungselektronik und so weiter, ist man dann erst Jahrzehnte später in den USA auf Deming aufmerksam geworden. Und interessant ist eben auch, dass es Zitate ja von Deming gibt, der halt dann nach einigen Jahren, die er wieder in den USA verbracht hatte, eben sagte, also er glaubt nicht, dass die US-Amerikaner das Top-Management in Gänze das so irgendwie verstehen wird, was er da so von denen will, weil einfach eine ganz andere Management-Schulung, Philosophie dahinter steht. Und das Interessante ist ja eben auch, das muss man ja so erkennen, dass keines, also ich 0,0, kein Buch von Deming jemals in deutscher Sprache übersetzt wurde. Also die Deutschen haben Deming ja komplett ignoriert. Also da waren sie wenigstens sehr konsequent in der Hinsicht.
Wir haben jetzt über die Wirkung vom Modell geredet, natürlich über das Modell selber noch kaum, außer dass vielleicht Deming und das Total Quality Management dort irgendwann auch in Europa eingeflossen ist. Wir machen eine zweite Podcast-Folge, wo wir dann das Modell etwas näher erklären. Ich vermeide ja hier in dem Podcast eigentlich immer Werbung, aber für das EFQM Workbook, wo Sie ja mit Herausgeber sind, da lohnt sich schon, etwas Werbung zu machen, weil das ja an Leitfaden, das aber auch ein Arbeitsbuch, das ist ein Lehrbuch, würde Ihnen jetzt einfach auch bitten, dass Sie vielleicht durchaus gerne für das Workbook ein bisschen Werbung machen, weil es wirklich, glaube ich, empfehlenswert ist für Organisationen, die sich mit EFQM-Modell beschäftigen wollen.
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Gummann, für die Möglichkeit, das hier vorzustellen, auch gleich vorweg zu sagen. Das ist ein Buch, wo ich Mitherausgeber bin, unter anderem mit der Kollegin Schneppenheim und den Herrn Moll von der Institut Ludwig-Erhard-Preis. Und was eben auch vielleicht vorneweg im Sinne von Werbung ist eben, dass wir damit jetzt in dem Sinne kein Geld verdienen. Das ist also sozusagen aus Spaß an der Freude. Und warum kann man das und hoffentlich auch eben empfehlen? Weil der Ansatz des Buches ist eben der, und Sie sind ja auch Mitautor, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, wir möchten möglichst viele Firmenbeispiele aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmen mit unterschiedlichen Größenordnungen darstellen, die mit dem EFQM-Modell als Ordnungsrahmen, die meisten von denen haben ja auch ein entsprechendes ISO-Zertifikat, in der Regel 9001, aber eben, dass wir eben darstellen, wie diese Organisation das Modell nutzen, um Synergieeffekte aufzubauen, um beispielsweise Nachhaltigkeitsmanagement mit der ISO-Welt zusammenzubringen, als Beispiel solche Dinge, wie ein Jungunternehmen eben da das Modell nutzt, um sich sozusagen strukturiert zu entwickeln. Das ist das eine. Und da haben wir also, denke ich mal, schon einen bunten Mix an sehr umfangreichen Firmenbeispielen. Und das andere ist eben, dass wir einen sehr großen Block auch haben, wo wir sogenannte Megatrends oder aktuelle Megatrends eben darstellen und wie diese Megatrends mit dem EFQM-Modell organisiert und strukturiert werden können und wie ich damit auch Synergieeffekte erzielen kann. Also das heißt zum Beispiel Megatrends wie Digitalisierung, demografischer Wandel, Resilienz jetzt als Beispiel, Themen wie Lean Management ist immer noch das Management seit Jahrzehnten, was weltweit am meisten sozusagen immer noch verfolgt wird und wie eben das EFQM-Modell helfen kann, diesen Megathemen oder Megatrends, ich sag mal, noch mehr Impulse zu geben, Synergieeffekte mit bestehenden Managementsystemen zu erzeugen, sodass ich da eben auch verhältnismäßig wenig Aufwand habe, eben diese Synergien zu erzeugen. Und dann eben ein großer Themenblock, der mir auch sehr am Herzen lag, ich nenne das mal so, sind immer so Grundlagenthemen wie strategisches Management, Change Management, Führung und da in dem Buch auch nochmal dargestellt, wo greift das im EFQM-Modell und wo kann ich im Sinne von mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, eben das strategische Management mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen hemdsärmeligen Methoden auf ein neues Niveau heben, in den Ordnungsrahmen des EFQM-Modells integrieren, um damit dann zum Beispiel, wenn ich möchte, das Thema Digitalisierung als Megatrend voranzubringen. Und ich habe dann auch noch Firmenbeispiele, wo ich mal querlesen kann, wie haben die das denn gemacht, ohne den Anspruch zu haben, so geht es. Aber ich glaube, das ist ein recht bunter Mix und da kann man einiges aus dem Buch mitnehmen.
Ja, ich werde dann in die Shownotes auch einen Link machen, wer an dem EFQM Workbook interessiert ist. Ja, das war ein erstes Gespräch, wo dargestellt hat, dass das EFQM-Modell ein integrierender Ordnungsrahmen ist, dass die Bewertungen helfen, Stärken und Potenziale zu erkennen. Im Hintergrund ist die Theorie von William Edward Emming, die auch heute noch inspirieren kann. Und in der nächsten Folge mit Professor Dr. Ralf Neuhaus wollen wir dann etwas näher anschauen, was denn dieses EFQM-Modell ist. Herr Neuhaus, ganz, ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Kuhlmann. Ich habe zu danken und hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz. Durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als Durchschnitt wollen.